MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Lydia Jäger. Sie hören das MKR, grüß Sie. Ein Leben ohne Bücher? Ja, am meisten hätten wohl Kinder darunter zu leiden. Darum bemühen sich Büchereien besonders um junge Menschen, damit die lesen lernen, ihre Fantasie aufblüht und sie mit Medien und Informationen umgehen können. Diese Arbeit ist sehr wichtig und wird dennoch oft übersehen. Damit das wenigstens einmal im Jahr anders ist, gibt es den Kinderbibliothekspreis, der jetzt in Regensburg wieder vergeben worden ist. Das MKR war für Sie dabei.
Martina Lessmann strahlt. Die Leiterin der Bücherei Ergolding bei Landshut hat zusammen mit ihren Kolleginnen den Sonderpreis des Kinderbibliothekspreises 2024 entgegengenommen. Mit 5.000 Euro ist er dotiert und sie weiß auch schon, was sie damit anfängt.
Also der Kinderbibliothekspreis ist für uns eine sehr große Wertschätzung unserer Arbeit und natürlich die Mittel sind auch nicht zu verachten. Die werden komplett in Kindermedien investiert. Also wir haben tatsächlich schon ein bisschen einkaufen dürfen davon und haben auch schon eine ganze Menge Kinderbücher gekauft.
Denn eine Kinderbücherei muss aktuell sein und bieten, was die jungen Leser erwarten. Zurzeit sind Mangas, Comics und Graphic Novels gefragt. Bücher, in denen Bilder eine große Rolle spielen. Anita Gmell, die stellvertretende Büchereileiterin in Ergolding, findet das auch gar nicht schlimm.
Im Gegenteil, wir können dankbar sein, dass es diese Brücke gibt, vor allen Dingen für Kinder, die eher leseschwächer sind, weil man dadurch den Kindern ermöglicht, dass sie über das Bild zum Text finden und damit das Buch sich ihnen öffnet und die Kinder dann den Weg dort hineinfinden und auch Spaß am Buch haben.
Gute Kinderbibliotheken wie in Ergolding achten eben darauf, dass sie ihre kleinen Kunden fürs Lesen begeistern. Und zwar mit den Büchern, die Kinder gerade interessant finden. Das ist eine Auszeichnung wert. Den normalen Kinderbibliothekspreis haben die Ergoldinger schon einmal vor ein paar Jahren gewonnen. Den darf eine Bücherei aber nicht zweimal erhalten.
Ja, der Sonderpreis ist natürlich nochmal eine besondere Auszeichnung. In der Regel haben die schon mal den Preis bekommen und haben nicht aufgehört, gut zu sein, und zwar richtig gut zu sein. Und wenn das nach ein paar Jahren wieder wahrgenommen wird, ihr macht da eine herausragende Arbeit, jetzt können wir euch den normalen Preis nicht mehr geben, aber wir haben da noch was Besonderes für euch.
Das sagt Stefan S., der Direktor des katholischen Büchereifachverbandes St. Michaelsbund. Auch er darf den Preis genießen, denn Ergolding gehört dem St. Michaelsbund an. Der unterstützt die bibliothekarische Arbeit in über 1.000 haupt- wie ehrenamtlich geführten öffentlichen Büchereien in Bayern. Vom Regalkauf bis zur Katalogisierung, von der Besprechung neuer Bücher bis zur Fortbildung. Und Stefan S. hat noch mehr Grund zur Freude, denn zwei weitere Michaelsbund-Büchereien haben den normalen Kinderbibliothekspreis gewonnen. In Wolframs-Eschenbach und in Baunach, ebenfalls mit je 5.000 Euro dotiert. Sie stehen stellvertretend für viele andere.
Ja, der Glanz geht auch auf die anderen Büchereien. Es wird ja an so vielen Stellen eine gute Arbeit gemacht und so viele, überwiegend ehrenamtliche Frauen, leisten da ja einen Dienst. Und ich glaube, die sind alle stolz, wenn es eine Michaelsbund-Bücherei ist, die da oben auf der Bühne steht dann und einen Preis kriegt, da freuen sich alle mit.
Ausgezeichnete Kinderbibliotheken brauchen aber auch ausgezeichnete Kinderliteratur. Darum wird zusammen mit dem Kinderbibliothekspreis auch der Corbinian-Paul-Mahr-Preis an Nachwuchsautoren verliehen. Den vergibt eine Jury, zu der auch Claudia Pecher, die Präsidentin der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, gehört. Und sie weiß genau, was gute Romane für junge Leser wert sind.
Die machen Kinder fit für die Zukunft. Und da kommt es in erster Linie schon auch auf die Qualität des Buches an. Und uns ist es wichtig, dass wir eben unter den vielen Kinder- und Jugendbüchern, die es auf dem Markt gibt, die rausfinden, die besondere Qualität auszeichnet und die unsere Kinder eben stark für die Zukunft machen.
Diese Qualität soll der Corbinian-Paul-Mahr-Preis unterstützen. Er soll deutschsprachige Autoren fördern, die sich insbesondere gegen viele Übersetzungen aus dem Englischen behaupten müssen. In diesem Jahr hat Anne Becker den Preis für ihren Roman Luftmaschentage über ein ungleiches Freundespaar erhalten. Sie erhofft sich nun, dass ihr Buch durch den Preis bekannter wird.
Dass mehr Leute, mehr Menschen auf so ein Buch aufmerksam werden, das halt so ein bisschen, ne, ein bisschen literarischer ist, vielleicht ein bisschen abseits vom Mainstream ist, ja auch ein realistisches Kinderbuch ist. Und das kann eigentlich immer viel Aufmerksamkeit gebrauchen.
Den mit 2.500 Euro dotierten Corbinian-Paul-Mahr-Preis stiften der Autor der weltberühmten Sams-Bücher und das Bayernwerk zusammen. Den Kinderbibliothekspreis und weitere jährliche Büchereiförderungen in Höhe von 50.000 Euro trägt das Energieunternehmen allein. Ein Engagement, das dem Vorstandsvorsitzenden des Bayernwerks, Egon Leon Westphal, viel bedeutet. Auch 2024 hat er sich die Preisverleihungen, dieses Mal in Regensburg, nicht entgehen lassen.
Das Lesen ist ein Schlüssel, um Gemeinschaft zu bilden. Das Lesen ist der Weg in die Gemeinschaft. Wir als Bayernwerk sind eng verbunden mit dieser Gemeinschaft. Insofern sehen wir da eine natürliche Verknüpfung und das drücken wir über diesen Preis aus.
Für Gemeinschaft und Bildungschancen für alle. Dafür stehen die vielen Büchereien mit ihren haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und das ist auf alle Fälle preiswürdig. Aus Regensburg vom Kinderbibliothekspreis 2024, Alois Biel für das MKR.
Schöne Geschichten gab es so einige bei der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft hier bei uns in Deutschland. Eine Geschichte ist Pfarrer Schießler allerdings besonders nachgegangen. Welche das war, das hören Sie jetzt in einer neuen Folge von unserem Podcast Schießlers Woche.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer. Es gibt ihn also doch nicht, dem vielbeschworenen und sagenhaften Fußballgott, der in diesem Jahr übrigens 70 Jahre alt geworden ist. Am 4. Juli 1954 beim legendären Wunder von Bern, als Deutschlands Torwart Toni Turek mit unglaublichen Paraden den 3:2-Sieg im WM-Spiel gegen Ungarn festhielt, wurde er sozusagen erschaffen. Turek, du bist ein Teufelskerl. Turek, du bist ein Fußballgott, entfuhr es der Reporterlegende Herbert Zimmermann damals. Es wurde das sogar noch als gotteslästerlich eingestuft. Der Reporter musste sich offiziell entschuldigen bei der Kirche, beim Intendanten, ja sogar beim damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss. Beim Viertelfinale des deutschen Teams nun gegen Spanien jedenfalls war dieser Fußballgott irgendwie nicht im Einsatz, so jetzt die vielen Stimmen nach dem Abpfiff. Das Siegtor in der letzten Minute der Verlängerung durch die Spanier ist alles andere als gottgleich und schon gar nicht der nicht geahndete Handelfmeter kurz davor, der die deutsche Mannschaft dagegen in Führung hätte bringen können. Das war schon mal ganz anders, etwa als er zur EM 2008 sogar in populären Fußballsongs beschworen wurde. Bitte, lieber Fußballgott, lass uns heute nicht im Stich, flehte etwa Oliver Pocher, und die Gruppe Revolverheld war sicher, der Fußballgott wird uns zur Seite stehen. Ein Aufklärer auf dem Gebiet der Fußballtheologie ist der Trainer Jürgen Klopp vielleicht. Natürlich kümmere sich Gott um alles, meinte er einmal, also auch um Fußball, aber dafür habe man da oben sicher keine spezielle Abteilung aufgemacht, fügt er dann noch süffisant hinzu. Beten hilft immer, das steht außer Frage, aber für was? Auch das muss den Leuten immer wieder neu bewusst gemacht werden. Natürlich gibt es Gott auch im Fußball. Nur wie auch sonst im Leben macht er nicht unsere Arbeit. Theologisch gesehen muss der Fußballgott nicht unbedingt im Abseits stehen, um in der Fußballsprache zu bleiben. Es gibt nur einen Gott, aber der ist weder rund noch aus Leder. Gott liebt nun mal jeden Menschen, auch jeden Fußballspieler und jeden Fan. Aber glaubt wirklich jemand, er liebt bestimmte Mannschaften mehr und mischt sich in Spielzüge ein? Das ist doch Unsinn. Warum sollte Gott in die, wie sagt man so schön, schönste Nebensache der Welt eingreifen? Wieso sollte er plötzlich den einen dem anderen vorziehen, wo er doch ein Gott für alle seine Geschöpfe ist? Das entspricht niemals unserem christlichen Gottes- und Menschenbild. Ja, es gibt einen Fußballgott und der liebt alle Menschen und auch schöne Geschichten. Gerade weil er beides liebt, liebt er auch den Fußball, denn der schreibt bekanntlich ja die schönsten Geschichten. Und eine solche wunderschöne Geschichte ist gerade jetzt bei dieser EM, beim Ausscheiden der deutschen Mannschaft aus dem Turnier passiert. Mit dieser bitteren Niederlage gegen Spanien bei der EM ging ja auch die große Karriere von Toni Kroos zu Ende. Aus, Ende, Amen. Julian Nagelsmann hat ihn in der Nationalmannschaft zurückgeholt. Er wollte seine Karriere mit diesem noch fehlenden Titel in seiner persönlichen Karriere beenden. Unbedingt, aber trotzdem ohne jegliche Gier und Fanatismus. Was er aber dann direkt nach dem Ende seines letzten Spiels tut, ist sowas von beeindruckend und sagt eigentlich alles über diesen Mittelfeldmann und herausragenden Spieler aus. Der grauenvolle Schlusspfiff war gerade verklungen und alle Kameras richteten sich auf ihn, dessen Fußballkarriere in diesem Moment zu Ende geht. Ohne EM-Titel und trotzdem großartig, als er jetzt mit K-R-O-O-S und nicht mit G-R-U schaffen es geschrieben. Großartig. Groß entfernt seine Tapes von seinen Fingern, trabt langsam in Richtung Spielfeldmitte. Das sind nur kurze, wortlose Berührungen mit dem Torhüter Manuel Neuer und mit Oliver Baumann. Mehr nicht. Kein Reden, kein Jammern und kein Klagen. Dann geht er auf das Schiedsrichtertrio zu und reicht allen die Hand. Ohne Zorn und ohne Eifer. Ohne Diskussion. Also gerade denen, die diese fragwürdige Elfmeterentscheidung gefällt haben, ein eindeutiges Handspiel nicht gegeben haben. Das also ist seine erste Aktion nach seinem letzten Abpfiff. Er streckt die Hand aus. Was für ein fairer, echter Sportsmann. Einfach nur hochanständig. Und es geht weiter. Er will eigentlich jetzt ganz für sich sein, wendet sich immer wieder von seinen Mitspielern etwas ab, will seine Emotionen vor der Welt irgendwie verstecken. Alles ganz und gar menschlich. Er beugt sich zu Boden, die Hände auf den Knien. Es kommen trotzdem die ersten Spieler, die ihn umarmen und trösten wollen. Und es kommen die Spanier, seine Teamkollegen bei Real Madrid. Sie haben noch vor der Partie angekündigt, Groß heute in den Ruhestand schicken zu wollen. Nun ist es ihnen gelungen. Nun aber liegen sie sich in den Armen. Keine bösen Emotionen, nur Zuneigung, Anerkennung und Respekt. Plötzlich stehen die spanischen Spieler Schlange, um ihrem hochgeschätzten Toni Kroos ihren Respekt würdig zu zeigen. Was für ein schönes Bild mit so großen Gesten im Augenblick des Triumphs einerseits und der Niederlage andererseits. Dann kommen die Ehrenrunden rund ums Stadion. Die Spieler bedanken sich beim begeisterten und mitfühlenden Publikum in Stuttgart, das sie 120 Minuten nach vorne gepeitscht und geprescht hat. Und die Fans bejubeln die Mannschaft. Eigentlich geht's in diesem Moment nicht um Einzelne. Jetzt aber irgendwie dann doch unweigerlich. Ehrfürchtig halten viele das Trikot mit der Nummer 8 von Toni Kroos in der Höhe und dann beginnen die spanischen Fans mit ihren Ovationen. Die spanischen Fans. Gerade noch jubelten sie tanzend wegen des knappen glücklichen Siegs. Nun verneigen sie sich ausdrücklich vor diesem Toni Kroos. Sie wissen um die Größe dieses Moments, haben ihn schon immer verstanden und eben diesen Mann auch vergöttert. Groß kämpft mit den Tränen, seine Karriere ist beendet. Und bei aller Dramatik, es waren genau diese besonderen göttlichen Momente, die den Fußballgott wieder einmal haben erleben lassen. Das ist für mich mehr wert als jeder Titel und jeder Pokal. Vergelt's Gott darum ganz ausdrücklich allen, die das uns gezeigt haben und so möglich gemacht haben. Ich wünsche uns eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler.
Das war Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler aus der Münchner Maximilianskirche. Kommende Woche wieder hier bei uns im MKR und jederzeit als Podcast. Gutes tun, für andere da sein, das ist für viele Ehrenamtliche im Erzbistum München und Freising gelebter Glaube. Tag für Tag, Jahr um Jahr. Das soll auch gesehen und gewürdigt werden. Und deshalb hat der Diözesanrat am vergangenen Wochenende zum Ehrenamtsfest auf den Freisinger Domberg eingeladen. Kardinal Reinhard Marx ließ keinen Zweifel daran, dass er das unermüdliche Engagement der Ehrenamtlichen sehr zu schätzen weiß.
Im Jubiläumsjahr sollte auch offiziell sichtbar noch einmal gesagt werden, wie wichtig die vielen Tausenden von Ehrenamtlichen sind. Auch im Vergleich zu anderen Organisationen muss man das immer wieder unterstreichen, wie viele bei uns mittun. Und da muss auch der Bischof einmal öffentlich sichtbar für das ganze Bistum auch nach draußen hin sagen, wie sehr ich dankbar bin für die vielen Männer und Frauen, Jugendlichen an meiner Seite sozusagen, die mitwirken dafür, dass die Kirche lebendig ist.
Das Jubiläumsjahr 1300 Jahre Korbinian in Freising war auch ein Anlass für das Ehrenamtsfest. Und wie gut die Idee schon bei der Planung angekommen war, zeigte die Tatsache, dass der Diözesanrat bei den Kapazitäten nachbessern musste. Statt der geplanten 650 waren jetzt knapp 900 Ehrenamtler auf den Freisinger Domberg gekommen, um miteinander zu feiern.
Sehr eindrucksvoll, der Gottesdienst und der Treffen mit den Menschen, also das gibt dann schon was. Ich finde es eigentlich immer sehr schön, wenn so Feste sind, wo viele Ehrenamtliche sind, weil man merkt, dass da einfach das christliche Leben sehr präsent ist.
Ich finde das tatsächlich sehr, sehr schön, weil normalerweise ist man in der Rolle immer derjenige, der alles organisieren muss, derjenige, der arbeiten muss. Und heute ist halt einfach mal die Gelegenheit, TeilnehmerInnen zu sein und einfach mitzumachen.
Für das Fest hatte der Diözesanrat ein buntes Programm organisiert. Von Konzerten bis Kunstworkshops, von Fortbildungsangeboten bis Kirchenkabarett, von Führungen durch das Diözesanmuseum bis Gesprächsrunden mit dem Kardinal reichte das Angebot. Wichtig vor allem die Begegnung der Menschen, die in ihrer Pfarrei der Kirche ein Gesicht gäben, wie es der Diözesanratsvorsitzende Armin Schalk in seinem Grußwort formulierte. Die Anforderungen seien hoch.
Die Herausforderung für das Ehrenamt ist aktuell natürlich, sich in dem ganzen gesellschaftlichen Wandel zu behaupten, wobei speziell das kirchliche Ehrenamt in der Gesellschaft eine hohe Wertschätzung genießt. Aber das gilt es auch immer wieder fortzuschreiben und dass wir da, sagen wir, auch nicht jetzt in eine, sagen wir, Resignationshaltung verfallen, sondern dass wir einfach die Freude, die wir den Menschen mit unserer Arbeit bereiten, auch nach außen darstellen.
Denn die Mitarbeiterleihen in der Kirche ist keine nette Freizeitbeschäftigung gläubiger Christen, wie es Kardinal Reinhard Marx betonte.
Für die ganze Kirche ist es wichtig, dass alle Getauften und Gefirmten mit ihren Begabungen mitwirken am Leben der Kirche und an der Weitergabe des Evangeliums. Insofern ist Ehrenamt dann noch etwas dazu, wenn man im Pfarrgemeinderat oder bei der Erstkommunionvorbereitung da ist. Ich kann mir eine Kirche ohne die vielen Ehrenamtlichen überhaupt nicht vorstellen. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Eine Kirche ohne, dass alle Getauften mitmachen, wäre hier eine reine Klerikerkirche und das ist nicht die Kirche, die Jesus gewollt hat.
Diese Wertschätzung würden sich manche Ehrenamtliche noch mehr wünschen, wie verschiedentlich durchklang. Manchmal seien sie nur willige Arbeitskräfte, die die Hauptamtlichen entlasteten. Thomas Waldvogel, Seniorenbeauftragter des Landkreises Rosenheim, sieht da noch Luft nach oben.
Die Kirche sollte transparenter werden und offener auch auf das zivile Ehrenamt zugehen, also es nicht mehr irgendwo als ihre eigene Domäne betrachten und vor allem auch nicht auslaugen, sondern sie betreuen, sie begleiten, sie motivieren und somit auch halten.
Aber auch den ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten beeindruckte der Festtag auf dem Freisinger Domberg. Welche Kraft dieses Treffen der kirchlich Engagierten in sich trug, brachte Charlotte Reitsam auf den Punkt. Die Freisingerin hilft in der Wärmestube und singt seit 1996 im Domchor.
Mir bedeutet es als Domchor-Mitglied, und das haben wir alle gesagt, es ist enorme Energie. Die enorme Energie, dass die Leute überhaupt die Lieder können, dass die das singen, ja. Also wir machen ja viel Domchor-Konzerte also in den Gottesdiensten und dann sind halt viel weniger Leute da und das war eine Kraft, das war wunderbar, ja.
Vielleicht auch ein Zeichen, dass das Ehrenamtsfest vielen Teilnehmern ein Stück Energie zurückgegeben hat. Eine Energie, die sie dringend brauchen bei ihrem anstrengenden Engagement in den verschiedensten Ehrenämtern. Willi Witte für das MKR.
Viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen erwarten uns in dieser Woche. Bilderbuch Badewetter. Und spätestens, wenn Sie das Highlight der Woche jetzt von meiner Kollegin Pauline Erdmann hören, dann werden Sie garantiert auch Lust aufs Planschen bekommen.
Das Highlight der Woche.
Hallo, ich bin Pauline Erdmann, Volontärin beim St. Michaelsbund. Und ich war diese Woche im Starnberger See baden. Bevor es allerdings losging, habe ich noch einen kleinen Picknickrucksack gepackt und dann ging es mit dem Rad Richtung Possenhofen. Es war ziemlich viel los, aber irgendwann habe ich dann auch ein schattiges Plätzchen gefunden. Bevor es allerdings in den See ging, habe ich nach langer Zeit mal wieder angefangen, ein Buch zu lesen. Innerhalb kürzester Zeit habe ich dann gemerkt, wie ich entspannte und dieses traumhafte Wetter genossen habe. Der kristallklare Starnberger See, die atemberaubende Alpenkulisse, der Wahnsinn. Bei der Sommerhitze an diesem Tag war eine Auszeit am See genau die richtige Entscheidung. Irgendwann ist mir aber dann so warm geworden, dass ich dringend eine Abkühlung im See gebraucht habe. Es war das erste Mal in diesem Jahr gewesen, dass ich im See baden war und es fühlte sich sehr befreiend an. Fast wie Urlaub am Meer. Besonders schön fand ich die Ruhe, die der See ausstrahlte. Und während ich so in meinen Gedanken da lang schwamm, kam mir eine Entenfamilie mit 9 kleinen Entlein entgegen. Bisschen verwundert war ich allerdings schon, als unter mir Blubberblasen aufstiegen. Da schwamm doch tatsächlich ein Taucher unter mir durch. Aber auch das habe ich eher mit Humor genommen. Nach einem kurzen Picknick habe ich mir dann noch ein Stand-up-Paddleboard geliehen und bin über den See geschippert. Zum perfekten Abschluss des Tages fehlte nur noch der Aperol an der Strandbar, den ich mir dann noch gönnte, bevor ich wieder zurückradelte. Rundherum, es war ein perfekter Tag, an dem ich entspannt den Alltagsstress hinter mir lassen konnte.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.